Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 298 am 4. November. Ich bin Philipp Klöckner und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Heute ist alles dabei, von AI bis Gefängnis und eine ganze Menge Earnings. Bevor es losgeht, eine Community-Frage. Ich suche eine dicke, warme Jacke, so eine, die bis zu den Knien geht. Empfehlungen gerne per E-Mail an podcast@doppelgänger.io. Pip schüttelt den Kopf.
Was, das kann doch nicht tragen, ey. Nicht mal in Hamburg.
Meinst du nicht? Aber wird dein Popo nicht so kalt? Du bist nicht so eine Frostbeute wie ich. Deswegen nur, du hast immer einen warmen Popo. Ich brauche was Warmes.
Ja, aber willst du so knielang oder was?
Und ja, so, also so untere Oberschenkel.
Ja, viel Erfolg. Bin gespannt auf die Tipps.
Ja, ich auch. Es gab, als ich mal nach einer Waschmaschine gefragt habe, kamen gute Tabellen mit verschiedenen Kriterien. Also die Tipps sind
eigentlich immer super. Aber du kaufst ja mir keine irgendwie Moncler oder Canada Goose oder wie heißt die andere? Goose Knuckles? Nee, die mit den Rentiereiern drauf?
Wie heißt die? Also das ist ein guter Punkt. Also gerne low-key, wenig Logos, wenig Brand, einfach qualitativ eine gute Jacke, die ich ein paar Winter, genau, mich ein paar Winter warm hält.
Glückler sucht ein Date, um mal in TK Maxx zu gehen zusammen.
Ja, hast du schon überlegt, was die unvorbereitete Frage sein könnte?
Ich bin unvorbereitet auf unvorbereitete Fragen heute. Ich musste ja die ganzen Earnings noch schnell nachschrubben. Ich war die letzten zwei Tage unterwegs. Shoot me.
Heilbronn. Was kannst du mir über Heilbronn erzählen?
Über Heilbronn? Es gibt, glaube ich, ein Residenzschloss in Heilbronn. Oh, warte mal, darf ich das schon googeln? Nee. Es war eine Residenzstadt, glaube ich. Und es ist es gibt die vom Lidl Onkel gestiftete Universität. Die Zentrale von Lidl und Schwarz sitzt ja in der Gas Ulm, glaube ich, ursprünglich. Aber Heilbronn ist so die nächstgrößere oder attraktivere Stadt. Und deswegen hat man da, glaube ich, eine Universität gemacht. Und die Stadt, ich will nicht sagen, gehört. Gibt es eine gute Dokumentation drüber, wenn ich mich recht erinnere. Da geht es, glaube ich, um Familienstiftung so, dass ja auch irgendwie das Opernhaus da mehr oder weniger unterhält und dafür aber auch so ein bisschen erzählen kann, welche Sachen da gespielt werden und nicht gespielt werden sollen. Was gibt's noch über Heilbronn zu sagen? Ich war noch nie da, glaube ich. Ich glaube, ich war noch nie in Heilbronn. Warst du schon mal in Heilbronn?
Nee, aber ich glaube, wir sollten da mal hin. Da scheint ja in den nächsten Jahren ein bisschen was zu passieren.
Es könnte der Hotspot werden.
Kann eine Stadt mit 130.000 Einwohnern, bisschen weniger, zu so einem Magnet international werden?
Das ist die Frage, ob das internationale Magnet, du meinst für Fachkräfte?
Genau.
Ja. Die Frage ist sozusagen, was kann man an Attraktivität und Lebensqualität schaffen? Also ich glaube, prinzipiell hat schon eine relativ hohe Lebensqualität, aber dass es jetzt unheimlich viele Leute anzieht, wird schwer. Muss man halt sehr gute Lehrende dahin bringen, vermutlich. Was hier aber auch nicht einfach ist.
Warum wir darüber reden, ist, dass ja dort jetzt so ein IT-AI-Hub gebaut wird. Eigentlich eine Art Apple-Campus, nur ohne Apple, für alle Firmen, für alle AI-Firmen. Und man das in den nächsten Jahren jetzt dort aufbauen möchte, um sich international gegen die großen amerikanischen Firmen aufzustellen. Und da gibt es einen Artikel in Shifted, da habe ich einen Satz, ist mir so ein bisschen aufgefallen, und zwar der Vergleich von dem deutschen AI-Startup Aleph Alpha gegen OpenAI. Und zwar wird da gesagt, dass Aleph Alpha mit aktuell 61 Mitarbeitenden OpenAI wirklich Konkurrenz machen möchte. Wie denkst du, ist sowas möglich?
Indem man sich spezialisiert auf Use Cases. Ich glaube, man kann mit 61 Leuten schon eine Menge bauen. Und einerseits muss man nicht alles mit Personal totschlagen. Gleichzeitig, glaube ich, es ist nicht realistisch zu sagen, dass die sie stehen bei einzelnen Produkten oder Zielgruppen, glaube ich, in Konkurrenz. Also vielleicht bei mittelständischen Unternehmen oder Unternehmen, die hohe Privacy-Anforderungen haben. Das könnte ich mir vorstellen. Und ich glaube, dann hat man mit einem, ich meine, ich bin mir auch sicher, das Team wird irgendwie auf niedrige dreistellige Zahlen steigen schnell. Aber ich würde das jetzt nicht abschreiben. Ich glaube, dass du trotzdem ein LLM bauen kannst mit 100 Leuten. Und ich meine, OpenAI baut ja zig Sachen. Ne? Die bauen DALL-E, sie bauen GPT-4, 5. Haben viel mehr verschiedene Use Cases als das, was vielleicht Aleph Alpha als erstes bauen will oder ein Mistral oder so ähnlich. Von daher, ich würde jetzt nicht sagen, dass die in einem 1:1 fairen Wettkampf stehen, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man aufgeben soll, wenn man nicht 2 Milliarden Funding hat. Also prinzipiell finde ich so auf jeden Fall, also bei aller Kritik, die man so über die Aktivität der deutschen Milliardäre und ihrer Familienstiftungen so üben kann, also natürlich ist es teilweise karitativ, teilweise dient Firmeninteressen, teilweise Familieninteressen, fast immer dient steuerlichen Aspekten. Aber ich glaube, was man schon sagen muss, was wichtig ist für Deutschland, ist das, was in München sozusagen mit dem CDTM-Unternehmertum sozusagen gefördert von der Klatten-Familie, also BMW-Erben, oder einer Seite der BMW-Erben passiert ist, ist, glaube ich, sehr gut für München und Deutschland und das Ökosystem gewesen. Und genauso wird es, glaube ich, auch sehr gut sein, was in Heilbronn passiert, rund um Dieter Schwarz, also den Gründer der Lidl-Kaufland-Schwarz-Gruppe. Vermutlich ist das, was wir brauchen. So, das wird das Fraunhofer-Institut irgendwie nicht alleine schaffen. Oder Hasso-Plattner-Institut muss man natürlich genauso nennen. Also um den SAP-Gründer herum. Da scheint bisher, muss man sagen, eigentlich ein relativ erfolgreiches Konzept zu sein, dass diese Milliardäre und damit dann, dass die zu Mäzen der Technologie werden und sagen, sich nicht nur für Kunst interessieren, sicherlich auch, aber eben auch technologische Forschung und die Verbindung von Technologie und Unternehmertum fördern. Das halte ich für langfristig einen der besten Zwecke und hat natürlich einen großen Hebel in die Zukunft. Also wenn du grundlegende Erfindung damit hinbekommst oder auch nur eine gewisse Tech-Affinität oder wie soll man sagen, einen gewissen Grundbaukasten, den zukünftige Generationen haben, damit fördern kannst, ist das, glaube ich, für die Gesamtentwicklung der Gesellschaft schon relativ wichtig. Von daher muss man das wohl begrüßen, bei aller Kritik.
Es sieht nach einem spannenden Vorhaben aus. Also es wird wohl 2027 wird der Park fertig sein.
Der muss eigentlich musst du, also wo sollen die ganzen Leute hin vor allen Dingen? Eigentlich musst du so Studenten oder Häuser in Heilbronn kaufen und die Wohnung halbieren sofort. Was kostet eine Wohnung in Heilbronn? Na gut, wir sind nicht der Immobilienpodcast, ist eigentlich auch egal.
Ich glaube, die Immobilienpreise, also dort ist ja viel Mittelstand, dort wird ja schon viel gearbeitet. Das ist ja nicht so, dass du das auf eine blaue oder auf eine grüne Wiese alles baust.
Gibt übrigens kein Residenzschloss in Heilbronn, weiß nicht, womit ich das verwechselt habe. Wir gucken mal Heilbronn-Sehenswürdigkeiten. Was Heilbronn so? Okay, das ist so ein Science Center, ich glaube, das ist gestiftet von Dieter Schwarz. Ein Park. Okay, laut Google ist die dritte Sehenswürdigkeit ein Kiosk im Amphylpark. Und dann kommt Stadtgarten. Oh Gott, das sieht echt nicht gut aus. Da muss der Dieter noch ein bisschen machen. Ein Bollwerksturm. Kätchenhaus, das sieht ganz nett aus.
Hast du schon ein Weingut gefunden?
Nee, aber Wein gibt's da schon in der Umgebung. Ist ja Nordbaden-Württemberg.
Vielleicht wird das unser Offsite nächstes Jahr. Schauen wir uns Heilbronn an, wie die Zukunft dort aussieht.
Da gibt es nicht mal einen ICE-Bahnhof, oder? Hält der ICE in Heilbronn? Es wird erstmal Eishockey vorgeschlagen, bevor ihr ICE vorgeschlagen wird. Heilbronn, keine Hoffnung auf baldigen ICE-Anschluss, 22. August 23. Naja, da muss er die dann noch was machen.
Dann kommt noch ein Hyperloop.
Direkt Hyperloop. Direkt leapfroggen, den ICE. Überholen, genau. Um einzuholen.
In einer Stunde von Berlin nach Heilbronn.
Das wär's.
Dann würdest du da hinkommen. Nach unserer Aufnahme am Dienstag habe ich erfahren, dass es einen Joe Rogan Podcast mit Elon Musk gibt. Einen zweiten. Und ich habe mir gedacht, das tue ich mir nicht an. Den hört sich bestimmt Pip an. Dann hast du mir gestern Abend einen Link geschickt. Elon Musk auf dem AI Safety Summit unterhält sich mit dem Prime Minister Rishi Sunak über AI und ist auf seiner AI ist kann ganz gefährlich sein Roadshow. Die beiden ja, sprechen darüber, dass er schon vor 10 Jahren die Gedanken gehabt hat, dass AI gefährlich sein könnte. Tja, redet von vielen positiven Effekten, aber vergleicht es immer mit so einem Genie in a Bottle, also einem Geist, von dem man sich alles wünschen kann. Und die Geschichten würden meistens schlecht enden. Deswegen sieht er es, dass man das reguliert werden sollte. Er macht auch zur Regulierung so, ja, Witze würde ich nicht sagen, aber er spricht es auf jeden Fall an, dass es andere Leute im Silicon Valley anders sehen, die nicht gerne reguliert worden sind oder noch gar keine Erfahrung haben. Er hätte damit sehr viel Erfahrung mit Autos, Raketen, Telekommunikation und so. Wahrscheinlich spielt er auf das schöne Techno-Optimist-Manifesto hin. Und eins meiner absoluten Highlights des Ganzen war nur so eine Millisekunde im Video. Wer denkst du, ist mir im Publikum aufgefallen?
In London bei Rishi Sunak oder bei Joe Rogan? Da gibt's kein Publikum.
Ja, bei Joe Rogan gibt's kein Publikum. Das habe ich auch nicht gesehen. Wenn
im Publikum aufgefallen ist in London. Keine Ahnung. Ich weiß, das ist eine Mischung von sagen, Wirtschaftspolitikern und Wirtschaftsbossen, wie man so sagt, da war.
Ja, eine Person hätte ich auch nicht erwartet. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Eine Person, die an Fahrradhelme glaubt.
Ah, der... Ich kenne mich ja nicht so aus, aber ich weiß, wie du meinst. Der Name, egal was ich sage, es ist peinlich. Den Typen, den wir vor der Bullerei getroffen haben, sage ich einfach, du weißt ja, wen ich meine. Sag du mal, den besten Namen war.
Genau. Ah,
Will.i.am. Will.i.am heißt er. Schön,
fand ich so 100 spannend. Punkte für Pip, der Sänger von den Black Eyed Peas, der ja scheinbar überall, wo es Innovationen gibt, auch dabei ist. Es wurde auch über China geredet und dass es jetzt UK, US und China zusammen über Regulierungen sprechen müssen. Und dann stellst du ein bisschen die Frage, wie können Regierungen oder Regierungen Leute finden, die gegen diese so wahnsinnig schnell wachsenden Firmen irgendwie ein Verständnis haben. Wenn man sich jetzt überlegt, wie lange hat es gedauert, bis man bei Microsoft irgendwas gemacht hat, oder wir sprechen gleich nochmal mit über Google, das sind ja alles so Fälle aus der Vergangenheit, aber jetzt mit, also wie soll das überhaupt möglich sein, dass man irgendwas mit der AI reguliert? Wurde angesprochen, dass man sich erstmal die Sachen angucken sollte, bevor sie irgendwie freigeschaltet werden. Aber das ist doch, wie wäre sowas machbar?
Du kannst eben sozusagen nach dem Vorsorgeprinzip handeln. Sagen, dass du von vornherein alles tust, um Schaden auszuschließen. Das kann natürlich sehr leicht dazu führen, dass man dann zu weit greift und es irgendwie nicht mal mehr möglich ist, in irgendeinem Keller frei zu forschen an AI oder einigermaßen frei. Ich tendiere eigentlich dazu zu sagen, dass man irgendwie so wie auch andere Produkte, dass man sie dann reguliert, wenn sie auf den Markt kommen oder wenn sie Konsumenten und Konsumentinnen oder anderen Personen zur Verfügung gestellt werden, dass dann entsteht ja in der Regel der Schaden. Du kannst aber schon das Argument machen, wenn du ein LLM frei entwickelst oder Foundation Model frei entwickelst und selbst wenn du es verschlossen lässt, weil du glaubst, es ist zu gefährlich, es könnte dir ja geklaut werden. Es braucht halt nur eine Person. Du würdest Leuten ja auch nicht erlauben, eine Atombombe im Keller zu haben, solange sie damit nicht auf die Straße gehen oder so. Ich weiß nicht, ob das die beste Analogie ist, aber ich glaube, wenn man Entwicklung nicht komplett hemmen will, dann sollte man erst, wenn es am Markt ist, regulieren. Also dass sozusagen der normale Anwender damit keinen Unfug mehr machen kann. Das sollte, glaube ich, das wäre mein persönliches Mindestverständnis von Regulierung, was gesund wäre. Dass der Betreiber oder Verkäufer eines Modells sicherstellen kann, dass das Modell so sicher ist, dass es in den, also in 99,99% der Fälle kein Schaden damit angestellt werden kann. Aber die Frage ist, ob das reicht. Wäre ich jetzt im Debattierclub, könnte ich auch die andere Seite nehmen und erklären, warum du es gar nicht erst so weit kommen lassen darfst, weil, wie gesagt, es könnte auch geklaut werden, es könnte sich befreien, es könnte, also darf der Keller noch mit dem Internet verbunden sein zum Beispiel oder so. Ja. Aber das müssen auch Experten entscheiden. Würde mich da nicht selber zum Experten erklären.
Und später ist es dann um den Sinn des Lebens gegangen.
Womit würdest du dich denn am Wurzeln fühlen?
Ich glaube, eine Regulierung ist sinnvoll. Aber ich kann mir nicht so ganz vorstellen, wie du das weltweit regulieren möchtest. Also, weil es wird halt, wie es wird ja immer irgendwo irgendwelche jungen, pfiffigen Leute geben, die damit arbeiten.
Ja, du kannst ja sagen, wir haben ein internationales Atomabkommen, wo, bis auf ein paar Rogue-Staaten, irgendwie Nordkorea oder Iran, halten sich die meisten daran. Aber ja, die Gefahr ist, dass ich, würde ich AI frei entwickeln können, vielleicht würde ich dann, ja, ist, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass irgendein Staat sagt, unsere Möglichkeit, sozusagen, dass Irland der AI zu werden ist, wir haben die niedrigste Regulierung. Und dann gehen alle Leute dahin, zumindest zum Forschung oder zum Aufbau, bis zur Marktreife würdest du in das Land gehen. Das will natürlich keiner. Aber die Frage ist auch, wollen Leute dahin ziehen? Kannst du remote, also bist du nicht, bist wo regulierst du eigentlich? Am Firmensitz? Also sagen wir mal, ich mache in Zypern oder Tuvalu oder was auch immer dieses Land sein wird, was die niedrigste Regulierung hat. Mache ich meinen Firmensitz und dann arbeiten die Leute aber remote in der ganzen Welt an dem Projekt. Das ist ja auch eine Pseudo-Regulierung dann. Also du brauchst eigentlich schon letztlich eine fast UN-weite Selbstverpflichtung, Charta, irgendwie sowas, AI-Charta.
Du darfst nur Prompts losschicken, wenn du deinen Personalausweis, wenn du Know Your Customer gemacht hast oder einen Code schreiben.
Hilft das?
Wahrscheinlich auch nicht. Ich bin eher positiv. Ich glaube, es wird nicht so schlimm. Mich erinnert das so ein bisschen daran, dass sie halt also alle reden gerne, wie schlimm es ist aktuell, wie schlimm es sein könnte und dass sie es nicht so schlimm machen würden. Und es ist halt die PR-Story des Quartals.
Na, ich glaube, dass niemand das mit Absicht schlimm machen möchte, zunächst, aber dass die, dass trotzdem, wenn du die Geschwindigkeit siehst, mit der sich das entwickelt, musst du schon davon ausgehen, dass das einfach ein sehr, sehr mächtiges Tool wird. Du kannst theoretisch schon noch sagen, es gibt wenig, was du damit machen kannst, was du nicht auch so machen kannst. Es ist nur einfach viel schneller und effizienter. Ne? Also wie du irgendwie ein Nervengas erzeugst oder so, das kannst du dir auch in Schulbüchern durchlesen, irgendwie wie du Phosgen oder Gelbkreuz oder was weiß ich irgendwie zusammenbastelst oder sogar synthetisierst. Das kriegst du auch so aus dem Internet irgendwie raus. Aber dass so deppensicher ist, eventuell eine Anleitung als Video und so weiter generiert werden kann aus dem Internet, das ist natürlich schon nochmal gefährlicher.
Weil die größte Gefahr doch ist, dass die Maschine den Menschen nur noch nutzt und ihm sagt, was er zu tun hat.
Im Sinne, wie würde sie das tun?
Indem sie sich so weiterentwickelt, dass sie irgendwann nicht mehr zum Stoppen ist. Das Doomsday-Szenario.
Ja, ich frage mich halt immer, wie wird die Versklavung des Menschen funktionieren? Es gibt, glaube ich, zwei Wege. Du kannst einfach sagen, das passiert irgendwie sehr durch Macht getrieben und also durch Macht, Gewalt und Überlegenheit getrieben. Also sagen, die AI macht so lange das Licht aus und das Wasser aus, bis wir uns ergeben. Du könntest auch sagen, die AI baut einfach so schlaue Anreizsysteme, dass der Mensch, also sozusagen die AI wird der digitale Mark Zuckerberg und baut einfach so gefährliche Algorithmen, und so dass die Menschen glauben, sie leben in Freiwilligkeit und also so wie auch jetzt mit TikTok irgendwie rumspielen. Weißt du, was ich meine?
Ja, du swipest jetzt nicht nur noch 2 Stunden am Tag, sondern 12 Stunden am Tag und hast das Gefühl, du bist entertained.
Ich glaube, eine viel größere Gefahr ist wirklich, dass die AI quasi auf Engagement optimiert ist und so den Menschen mehr oder weniger einfängt, also oder beschäftigt mit scheinbar wichtigen, scheinbar Freude, Dopamin ausschüttenden Dingen, und dass du dann eventuell in so einem digitalen Loop festgehalten bist,
in dem wir alle schon aktuell sind.
Die Frage ist ja, was ist das Ziel der AI? Also wenn die transzendent ist und den Mensch quasi überstiegen hat, so was ist das nächste Ziel? Also sagen, die AI ist schlauer als der Mensch, löst noch ein paar physikalische Probleme mehr, macht sich irgendwie den gesamten Planeten untertan, reist vielleicht noch zum Mars, ist viel mehr dazu geeignet als wir, hat gar nicht die ganzen Restriktionen wie wir. Also für einen Roboter ist es viel einfacher wahrscheinlich, weil er keinen Sauerstoff und sowas braucht, hitzebeständiger ist eventuell und so weiter. Oder kältebeständiger. Und aber was wäre dann, also worauf hat die AI dann als nächstes Bock?
Ich frage mich gerade, vielleicht hat Elon keine Lust auf AI, weil er Angst hat, dass die AI vor ihm auf Mars ist. Also er sieht sich im Wettrennen mit der AI, wer zuerst auf dem Mars ist. Das,
wenn du überlegst, dass es noch ein bisschen dauern wird mit Mars, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir bis dahin, wer weiß. Wo reicht dich heute, Richard David? So ja. Genug AI philosophiert.
Am Ende reden sie noch ein bisschen über Sinn des Lebens und eine Sache muss ich hier noch raushauen. Er sagt, es gibt nicht das bedingungslose Grundeinkommen in Zukunft, also Universal Basic Income, sondern Universal High Income. Und die AI wird es ermöglichen, dass dass alles im Ausgleich ist, weil alle Zugang zur AI haben und er malt dann so das positive Bild. Das wird dann irgendwann wieder zum Negativen, indem er sagt, die AI ist dein Freund und weiß alles über dich und du kannst dich mit der unterhalten und so weiter. Aber dann, was passiert, wenn dein Freund ausgeschaltet wird? Also so ein bisschen wie du in der Folge, als wir über Rewind gesprochen haben, erklärt haben. Was passiert, wenn man wirklich kommuniziert mit seiner AI als Freund und irgendwann kommt die E-Mail, so wie sie aktuell, ich glaube heute kam sie bei meinem YouTube Plus Angebot, ist ein bisschen teurer geworden. Wenn es dein Freund ist und er jeden Monat ein bisschen teurer wird oder jedes Jahr, dann wirst du es wahrscheinlich zahlen.
Und du würdest ja auch jedes Jahr ein bisschen mehr rausholen. Das hat ausnahmsweise Chamath, glaube ich, einigermaßen schlau erkannt, so dass du das schon davon ausgehen musst, dass die Hardware sich bei der Fähigkeit verdoppelt, die Software doppelt so gut wird. Und was war der dritte Faktor? Die Anwendung logischerweise noch deutlich besser werden. Und das eigentlich jedes Jahr. Das heißt, wenn man sich die Leistungsfähigkeitssteigerung von AI nicht vorstellen kann, reicht das eigentlich schon. Wenn du die Sachen sagen, multiplizierst, kommst du auf eine sehr hohe Steigerung der Fähigkeiten. Ich bin mir nicht so sicher, ob AI wirklich zur Demokratisierung und ich glaube schon, dass natürlich wird es auch die Einkommen der untersten Schicht wieder anheben, aber trotzdem wird, glaube ich, die Schere noch weiter aufgehen. Also so, wie es auch die letzten Jahre passiert ist mit Technologie. So, dass die ärmsten Leute haben zwar ein bisschen mehr Geld, die Schere zwischen Mittelschicht und Superreich wird aber noch weiter hochgehen. Alles andere fände ich schwer nachzuvollziehen, warum das anders sein sollte.
Nach der letzten Folge habe ich mir auch deine Podcast-Empfehlung angehört. Und zwar den Sequoia-Podcast zu HubSpot. Da musste ich ein bisschen schmunzeln, als sie gesagt haben, dass sie sich immer sehr, sehr viel Zeit bei der DD geben, also ob sie in ein Startup investieren und sich das genau angucken. Als jetzt Sam Bankman-Fried für schuldig gesprochen wurde und wahrscheinlich jetzt wegen Betrugs und Geldwäsche bis zu 110 Jahre ins Gefängnis muss.
Das Lustige ist, in dem Podcast widersprechen sie sich dabei selber schon, ne? Weil der HubSpot-Founder erzählt die Geschichte, wie er das erste Mal den Sequoia-Partner getroffen hat und der meinte, was muss ich tun, um 15% von deiner Firma zu bekommen oder so. Und das muss ja natürlicherweise vor der Due Diligence gewesen sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber die kann ja auch nachgelagert passieren, dass man sich erstmal so auf Terms einigt und dann nochmal die Prüfung macht. Das ist ja nicht ganz typisch. Ja, Cryptos Golden Boy ist jetzt, also noch nicht, aber bald hinter was und Riegeln? Oh Gott, ich bin so schlecht mit diesen Idioms.
Hinter Gittern?
Ja, hinter Gittern ist er, auf jeden Fall. In 7 Counts, wie übersetzt man das? Anklagepunkten, würde man, glaube ich, sagen. Also alle 7 von 7 Anklagepunkte wurde er für schuldig befunden, unter anderem Geldwäsche, Betrug und so weiter. Ich glaube, so die Verteidigungslinie war so ein bisschen das Einzige, was man überhaupt versuchen kann, glaube ich, in dem Fall, dass man sagt, das war hier einfach jemand, der den Überblick verloren hat und das auch noch in der Zeit, wo alles sowieso schief ging mit den Märkten. Aber das scheint die Jury ihm nicht abgenommen zu haben, obwohl er sich Mühe gegeben hat, die Story mit seinem Anwalt rüberzubringen. Und so ist er jetzt in allen Fällen schuldig. Und ich glaube, bis zu 20 Jahre auf die meisten Anklagepunkte. Das heißt, er könnte, es ist nicht wahrscheinlich, dass er bis zum Ende seines Lebens in den Knast geht, aber es könnte schon eine zweistellige Anzahl Jahre werden für ihn. Gemessen an der Größe ist das ja vielleicht auch nicht ganz unangebracht.
Ja, wären die Zinsen nicht erhöht worden und die Growth Stocks nicht gefallen, wäre er jetzt wahrscheinlich immer noch auf freien Fuß. und hätte das Spiel so weiterspielen können.
Da bin ich mir nicht so sicher, ob du das dauerhaft hättest schließen können, das Loch. Ja, du hättest irgendwann wieder du hättest immer weiter deine eigene Währung drucken können und so. Die Frage ist, kennst du noch Krypto-Founder, die irgendwie nicht mit einem Fuß im Knast stehen? Das ist eigentlich so die Grundvermutung, dass diese das ist übrigens wieder ein schönes Beispiel, dass eine gewisse Regulierung nicht schädlich ist. Dass wenn was komplett unreguliert ist und man einfach damit Geld machen kann, dann zieht es, glaube ich, automatisch eine gewisse Klientel an, vorsichtig formuliert. Das scheint sich bei Krypto ja stark zu erhärten. Vielleicht ist so am ehesten wie der Good Guy sieht immer noch Coinbase aus im Nachhinein, oder? Da haben wir nachher auch die Zahlen.
Ja, bin ich gespannt, was du über die Zahlen sagst.
Kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Sponsor Notion nutze ich jeden Tag für meine Podcast-Notizen. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Somit habe ich über die Jahre eine Datenbank mit allen Doppelgänger-Themen aufgebaut. Und jetzt, mit der Notion KI, kann ich mich noch besser vorbereiten, weil ich die Notion AI einfach Fragen zu meiner persönlichen Doppelgänger-Datenbank stellen kann. Notion ist ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Notion vereint deine Notizen und Dokumente an einem einzigen Ort, der einfach und schön gestaltet ist und in dem KI direkt integriert ist, ohne separates KI-Tool oder zusätzliche Browser-Tabs. Probiere Notion kostenlos aus, geh einfach auf notion.com/dg für Doppelgänger, alles kleingeschrieben, notion.com/dg und beginne deine Ideen in die Taten umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show, notion.com/dg. Viel Spaß mit der weiteren Folge, Werbung Ende.
Sonst weiterer Good Guy, Adam von WeWork. Der scheint das Schiff ja früh genug verlassen zu haben. WeWork hat jetzt oder wird jetzt nächste Woche wohl Konkurs anmelden. Die Aktie ist 42% gesunken dieser Woche anhand von den Spekulationen. Was passiert für alle Mieterinnen und Mieter? Wird der Laden einfach weiterlaufen?
Also ich würde vermuten, dass die Firma, also die Schulden restrukturiert werden. Das heißt, in der Regel bekommen die Gläubiger dann Anteile an der Firma. Und vielleicht gibt es schon WeWorks, die prinzipiell tragfähig sind. So, das System Coworking hat ja nicht komplett ausgedient. Ich könnte mir vorstellen, dass es einzelne Objekte gibt, die sich tragen und andere nicht. Das schaut sich ein Insolvenzverwalter wahrscheinlich an. Einige schließt man wahrscheinlich dann relativ schnell. Und die anderen, würde ich vermuten, gehen in eine neue Gesellschaft und die Gläubiger werden Gesellschafter, würde ich denken, wäre das Standardprozedere. Von was waren das? 46 Milliarden auf wie viel ist WeWork noch wert? Also es meldet demnächst oder hat schon Insolvenz angemeldet, weil.
Ich meine, sie werden es nächste Woche machen und es wurde so ein bisschen unter der Hand, ist es rausgekommen.
60 Millionen noch. Also haben 99,9% verloren, ungefähr. Nicht ganz, 99,85 vielleicht auch.
Ja, und das war die Public-Bewertung. Private waren sie ja noch mehr wert.
Hä, wenn es 60 Millionen wert sind und 46 Milliarden vorher, dann ist es ein klein bisschen mehr als 1 Promille und damit 99,9. Das
würde schon stimmen. Ach so, okay, ich gucke gerade auf den Aktienkurs, der ist 99,7%.
Ach so, ja.
Bei den Summen macht es wahrscheinlich gar nichts mehr so viel aus. Ja, krasse Geschichte. Scott Galloway meinte im aktuellen Pivot-Podcast, dass er glaubt, dass sie das in ein Franchise-Modell umwandeln werden. Also zum einen können sie jetzt mit Konkurs halt die Mietverträge nachverhandeln oder rausgehen und dann das Ding im Franchise-Modell überschreiben, was sinnvoll wäre für alle, die gut funktionieren. Sie haben eine große Marke, global, sie haben die Technologieplattform, sie können sich von den Bruttoeinnahmen irgendwie ein bisschen was nehmen und es dann so machen, wie es Hotels eigentlich machen.
Ja, ich überlege, ob du es überhaupt brauchst. Also hat es so viel Wert, dass du in jeder Stadt der Welt in so ein Ding reinlaufen kannst? Oder eigentlich könnte man es, du könntest auch sagen, es wird eher das Airbnb oder Home-to-Go-Modell, dass du sagst, eigentlich kann doch jeder. Also in so mittelgroßen Städten ist doch oft so, dass es ein nicht branded Works, wie heißt das, Coworking Space gibt. Entweder an der Uni dran oder von irgendeiner Unternehmens, Initiative oder einfach ein Immobilienbesitzer, der die Fläche nicht besser vermarkten kann gerade? Und warum baust du nicht eine Asset-Light-Plattform, die das zugänglich macht und buchbar relativ schnell übers Internet? Und dann kann jeder das wie also selber betreiben, weil come on, es ist nicht schwer, so ein Ding zu betreiben. Du musst irgendwie ein paar gute Meetingräume aufstellen, eine Kaffeemaschine, eine Snackbar und verschiedene Büro-Setups und Einzelstühle. Da gibt es bestimmt bessere und schlechtere, aber das ist bei Ferienhäusern oder Apartments ja auch so. Ich weiß nicht, ob eine Marke da jetzt den großen Unterschied machen würde. Also ob jetzt eine gewisse Marke an Coworking Spaces, dass du sagst, ich gehe immer am liebsten in WeWork, weil am Ende ist es ein Tisch und ein Kaffee.
Aber sind alle Franchise-Modelle nicht einfach ein Burger?
Also ich war jetzt zweimal Kaffee? Ich war jetzt zweimal im WeWork, glaube ich, aber ich würde jetzt nicht, ich war in vielen anderen schon so Coworking Spaces. Und fand, die hatten alle so ihren Charme, aber ich würde nicht sagen, dass einer irgendwie besonders gut gemanagt war oder besonders, ja. Ich glaube, das Konzept wird überleben. Ich glaube, es gibt zu viele Coworking Spaces gerade, ehrlich gesagt. Ich dachte mal, es könnte die Rettung der Mall sein, so ein bisschen, aber dazu ist das Modell inzwischen, glaube ich, selber zu stark angeschlagen schon, also weil du zu viele hast. Ich war neulich in Frankfurt in der Mall. Da war in der oberen Etage die Hälfte Galerie inzwischen. Das ist natürlich viel schöner, als wenn man die so abklebt, die Flächen, die dann nicht verkauft sind. Hier bei mir um die Ecke sind da überall so bunte Tiere und Zebras drauf als Aufkleber, damit es nicht so leer aussieht. Aber so eine Galerie zu machen, immer, kriegst du vielleicht ein bisschen Grundmiete oder weiß ich nicht. Wird nicht einfacher für die Malls. Ja, also das Konzept wird irgendwie überleben. Ich glaube nicht, dass irgendjemand die Marke WeWork braucht, ehrlich gesagt.
Nee, findest du nicht ähnlich vergleichbar wie ein Airbnb?
Aber beim Airbnb gibt es doch keine, also die haben ja selber nicht die Assets. Dass es eine Plattform gibt, glaube ich. Also du kannst sagen, WeWork wird die Plattform, um andere Coworking Spaces mit zu vermieten, aber oder zu vermitteln.
Ja, krass, das wäre auch ganz schön viel Investment, um dann so ein Marktplatz zu werden.
Ja, aber es ist ein, also Meta-Suchmaschine oder Marktplatz ist ein relativ, also scheint mir das kapitaleffizientere Go-to-Market zu sein im Vergleich zu dem, was WeWork gemacht hat, mit den 10 Milliarden, die sie geraced haben oder so. Dann ist ein Marktplatz zu bauen wahrscheinlich noch effizienter.
Ja, da gab es ja ein paar, die das versucht haben.
Apropos Immobilien, wo wir schon dabei sind, die Signa-Investoren verlangen inzwischen, dass René Benko sich aus der Signa-Gruppe zurückzieht und seine Stimmrechte abgibt, weil man offenbar nicht mehr an eine Weiterführung glaubt, solange er am Drücker sitzt, fordern die Investoren jetzt, dass er sowieso die Geschäfte an diesen Sanierer übergibt. Aber selbst das scheint nicht zu reichen, sondern er soll sich wohl wirklich komplett zurückziehen, weil man nicht mehr glaubt, dass da irgendwas funktioniert, solange er dabei ist. Ist auch schnell gefallen mit billigem Geld einmal hoch und dann ganz schnell wieder runter.
Ich wollte so einen schönen Übergang zu Google machen. Wie kriege ich den jetzt wieder hin?
Also zu Google? Hättest du einen guten? Ich kann es doch später nochmal machen mit Benko.
Nee, wir machen das. Was haben wir sonst noch? Google, was gibt's Neues aus dem Google Antitrust Corner?
Achso, genau. Ich habe letzte Woche noch ein aus dem Google-Verfahren, das wir jetzt länger mal wieder nicht drüber geredet haben, gab es noch ein schönes Fundstück, und zwar Anthony Hickman postet das auf Twitter. In dem Verfahren werden ja immer so interne E-Mails öffentlich. Das ist ein wichtiger Teil der Beweisführung. Da gibt es eine E-Mail von Prabhakar Raghavan, ein Google-Produktmensch, würde man vermuten, wenn man das liest, der mit einem, ja, jemandem von der Business-Seite schreibt und dann relativ klar sagt, also es geht wieder darum, wie kann man das Matching von Werbegeldern mit der User-Seite noch verbessern. Also entweder mehr Werbung anzeigen oder Nutzern auch Werbung, die nicht genau ihren Suchbegriff trifft, mehr anzeigen. Mehr Budgets der Advertiser quasi rauslösen. Und die Antwort aus dem Produktteam hier, also erwähnt Produktmanager und ja. So, I've met enough engineers and PMs who want to quit and many are quitting because they think we pay lip service to the user experience and squeeze out revenue. Also er sagt, ich kenne genug Produktmanager und Ingenieure, die oder Entwickler, die glauben, dass Google eigentlich nur also Lip Service, Lippenbekenntnisse gibt, wenn es um die Nutzererfahrung geht, tatsächlich aber versucht, Umsatz herauszuquetschen, while pushing them to hit heroic monetization milestones. Also, das war noch Ende des Satzes, während man versucht, heroische Monetarisierungsmeilensteine zu erreichen. Und dann die gehighlightete Phrase, I'm all for clever expanded match and auction pricing, but know that the former comes at some cost to users and the latter at cost to advertisers. Both come at a cost for our most critical product talent. I'm prepared to make this point forcefully as will Jerry. Also er kündigt quasi, ich würde vermuten, im Voraus eines Treffens an, dass sie relativ klar machen werden, dass wenn Google so weitermacht, also das muss man jetzt sagen aus dem Kontext schließen, aber wenn Google so weitermacht und dann über das Ad-Matching mehr Geld versucht aus dem Auktionsmechanismus rauszupressen, dann geht das nur in zwei Wegen, nämlich entweder, sagen, jetzt mal paraphrasiert, zieht man den Nutzer über den Tisch oder die Anzeigenkunden. Und in jedem Fall, egal was man macht, droht die Gefahr, dass man die wichtigsten Talente bei Google verliert. Sagen, was er im vorherigen Satz schon sagt, dass viele wollen kündigen oder haben schon gekündigt wegen solcher Sachen. Das hat man vorher so klar, glaube ich, noch nicht öffentlich gelesen. Das quasi intern ist dann schon relativ starke Opposition offenbar gegen diese Wechsel. Weil, ich meine, es ist ja auch relativ klar, ne? Du arbeitest da bei Google, denkst irgendwie, du machst gut, dass du die Welt besser machst, hast du wahrscheinlich aufgegeben irgendwann, aber dass dein Ziel, dass du irgendwann 8 Quartale nacheinander nur noch daran arbeitest, mehr Geld, Monetarisierung aus dem Auktionsmechanismus rauszuquetschen, der ja per se eigentlich so ein gewisses Grad an Perfektion schon in sich trägt, dann frustriert das offenbar Menschen doch. Was ja eigentlich volkswirtschaftlich zu befürworten war, dass sozusagen die schlauesten oder einige der schlauesten und fähigsten Programmierer und Programmiererinnen und Produktmenschen sagen, nicht mehr an der Verschiebung von Pixels oder Prozentpunkten in Ad-Auktionen arbeiten, sondern an anderen spannenden AI-Tasks zum Beispiel. Wir packen den Tweet einfach mal in die Shownotes und dann kann man sich das selber nochmal durchlassen, lesen und den entsprechenden Kontext dazu auch verstehen.
Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io/disclaimer nachlesen.
Was hast du uns für Earnings mitgebracht?
So, genau, wir hatten eine relativ busy week. Ja, wir gehen mal eine Reihe nach durch. PayPal. PayPal hat reported, das ist der Zahlungsdienstleister, den ihr alle kennt. Die Ergebnisse wurden für PayPal das ist sehr gut aufgenommen. Ich glaube, 2-stellig im Plus. Die Aktie, das liegt vermutlich daran, dass man den Umsatz von, der war so am Tiefpunkt bei 5%, dann wieder auf knapp 10% hoch, aber wirkte, als würde er jetzt vielleicht nicht mehr 2-stellig werden, aber jetzt ist man wieder mal 15% beim Total Payment Volume, TPV, gewachsen und beim Umsatz etwas mehr am 8,4, nicht so stark. Aber das Payment Volume zieht deutlich an. Die Kosten sind einigermaßen im Griff und der Ausblick war ganz gut und so hat man das ja positiv gesehen. Es gab einen Wechsel an der Spitze bei PayPal. So viel mehr gibt es, glaube ich, dazu auch nicht zu sagen. Ich finde es ehrlich gesagt auch ziemlich langweilig. Aber wo wir bei Payments sind, können wir gleich noch Square mitmachen. Oder Block heißt es ja jetzt. Auch hier der transaktionsbasierte Umsatz um 9% hoch. Das ist immer noch eine Verlangsamung bei Block. Wir gehen mal auf das Total Net Revenue ist 24% hoch noch, also wächst noch relativ weit. Das ist so ein bisschen getrieben vom Bitcoin Revenue und den Subscription-Based Services, also die Gebühren, die man zahlt für die Lesegeräte und so weiter. Daraus ergibt sich eine, die Rohmarge ist nicht so gut, aber es liegt an dem starken Bitcoin-Wachstum. Die Kosten steigen mit 18%, während wir haben gesagt, Total Net Revenue mit 24% steigt, also verbessert sich das Ergebnis von minus 50 Millionen auf nur noch minus 10 Millionen nach Gap. Cashflow positiv ist man schon lange. Wurde, glaube ich, auch, wenn ich mich nicht irre, einigermaßen positiv aufgenommen. Sekunde.
Sieht sehr positiv aus. Ja.
Plus 12%. Auch da waren die Analysten relativ happy mit dem Ausblick. Genau, dann sind wir durch die Payment-Ecke schon mal durch. Dann spannender ist vielleicht Airbnb. Da hatte ich ja vermutet, es könnte Gegenwind geben aus dem Markt, einfach weil man so ein bisschen so ein Slowdown der Nachfrage sieht im Holiday-Rental-Markt, wenn man sich den Markt genau anschaut. Airbnb hat sein Buchungsvolumen, also die Nächte und Experiences, die gebucht worden sind im Q3, aber nochmal um 13,5% gesteigert. Das war im Vorquartal auf 11% runter. Jetzt nochmal leicht hoch, das ist ganz gut. Gross Booking Value sogar plus 17%, das ungefähr auch das Umsatzwachstum. Umsatz ist quasi, was sie diesen Quartal erlöst haben von Reisenden. Das Gross Booking Value ist eher so, was in die Zukunft gebucht worden ist von Buchenden. Das sind zwei verschiedene Sachen letztlich oder fallen zeitlich auseinander. Und genau, die Kosten haben sie ganz gut im Griff, die steigen auch nur um 13%. Und so machen sie 1,5 Milliarden operativen Gewinn. Das ist Steigerung von 44, eine Marge von 44%. Also bei 3,4 Milliarden Umsatz machen sie 1,5 Milliarden operatives Einkommen. Das ist natürlich schon brutal viel. Free Cash Flow auch 1,5 Milliarden fast oder 1,3 Milliarden, Adjusted EBITDA ist egal. Also eigentlich noch sehr gute Zahlen, aber das, was ich jetzt sagen, zu früh vermutet habe, haben sie jetzt erst avisiert, nämlich dass sie sozusagen softere Nachfrage verspüren. Das heißt, sie haben so ein bisschen gewarnt, dass das nächste Quartal langsamer wachsen könnte. Und ich schau mal, die Aktie hat, glaube ich, erst kurz negativ reagiert. Inzwischen ist sie sogar 6% im Plus, aber ich glaube, der Markt zieht heute auch stark nach oben. Ja, genau. Also die Zahlen sind definitiv besser, als ich vermutet hätte. Sowohl beim Topline-Wachstum als auch Profitabilität. Genau. So, mal gucken, was kostet Airbnb noch?
Fast 80 Milliarden.
80 Milliarden bei, vielleicht schaffen sie 5 Milliarden Free Cashflow oder Operating Cashflow dieses Jahr. 8-mal Umsatz. Schon, aber ich glaube, da haben sie auch, sie haben immer so zwischen 6 und 8-mal getradet in der Vergangenheit. Oder zwischen 6 und 10, könnte man auch sagen, ein bisschen breiter Korridor. Genau, ich bin gespannt sozusagen, wie sehr sie die Kostenseite jetzt stabilisieren können. Man sieht zum Beispiel sehr schön, ich habe mal den Operations-Anteil, also Operations und Support anteilig am Gesamtumsatz, das geht innerhalb der letzten 2 Jahre von über 20% auf nur noch 13% runter. Also man hat da schon Operating Leverage, dass man sowas wie Customer Support und Operations trotz mehr Umsatzes und mehr Buchungsvolumen immer günstiger relativ gesehen hinbekommt. Die Produktabteilung muss natürlich nicht so stark hochskaliert werden. Sales Marketing sind sie relativ diszipliniert gewesen. Sie geben schon noch Geld bei Google aus. Aber man kann jetzt, also in dem Fall sogar jetzt deutlich unterm Vorquartal. Also sie treten beim Marketing auf die Bremse, um noch mehr Cashflow zu besorgen. Oder weil sie vielleicht auch spüren, dass wenig Sensitivität beim Absatz ist. Also dass das gar nicht so gut auf mehr Marketing reagiert, dass der Markt. Also man kann mit Marketing gar nicht so viel mehr Leute dazu bringen bei Airbnb zu übernachten, könnte ich mir vorstellen. Das Brand- und Performance-Marketing hat man nämlich um 27% gegenüber dem Vorjahr reduziert. Gegenüber dem Vorjahr ist es ungefähr stabil. Ja, aber eigentlich ganz gute Zahlen. So die ähnlichen Modelle haben alle ein bisschen mit angezogen, die es da gibt. Wir können das sogar schon mit Booking vergleichen, weil Booking schon auch am gleichen Tag, am 2. November, reported hat. Und zwar Booking bläst eigentlich immer die Konkurrenz aus dem Wasser, wie man sagen würde im Englischen. Und zwar wachsen deren Umsätze um 21,3%. Also bei 17 waren wir bei Airbnb. Booking schafft 21,3 mehr mit so einem klassischer Hotel. Accommodation oder Lodging. Hat dabei die Kosten sind gar nicht so, Sekunde. Also die Marketingquote ist so niedrig wie noch nie bei Booking. Aber wie gesagt, Umsatz wächst mit 21% und das operative Ergebnis ebenfalls mit 20%. Marge bleibt bei ungefähr 42% bei Booking, also hochprofitabel. Liefert ab ist, ich habe die früher mal gehabt, die Aktie. Weil leider sagen die ist typische Warren Buffett-Fallacy, niemand will langsam reich werden. Aber tatsächlich ist Booking eigentlich immer ein sehr gutes Investment gewesen. In den letzten 5 Jahren hätte man immerhin 50% gemacht. Das klingt gar nicht so viel, aber da war ja viel hin und her mit Corona und was weiß ich. Eine Sekunde. Ja, doch ungefähr 50%, dafür, dass sozusagen in der Zeit Corona lag und so weiter, ist das gar nicht so schlecht. Airbnb hätte man seit Börsengang 12,5% Minus gemacht und Expedia ebenfalls ungefähr 11% Minus, die wiederum underperformen in der Regel. Können wir uns auch mal anschauen. Die Expedia-Zahlen sind nämlich auch gestern, also am Donnerstag rausgekommen. Die wachsen gegenüber dem Vorjahr nur 9%, also langsamer als Airbnb. Booking, wie gesagt, am schnellsten. Expedia hat aber eine sehr gute Rohmarge und an den Kosten, na, die OPEX hat, die, doch. Achso, da ist ein Sondereffekt, eine Impairment-Charge dabei. Das verhagelt ihnen so ein bisschen das operative Ergebnis dieses Quartal. Schaut man auf den Cashflow, sieht das aber nee, auch nicht so gut aus. Ja, ist wieder kein gutes Quartal für Expedia. Wie hat da die Aktie reagiert? Sekunde.
Plus 16% sehe ich hier auf 5 Tage.
Plus 16, das kommt doch alles heute. Achso, genau, haben Aktienrückkaufprogramm gemacht. Das hilft natürlich auch immer. Das ist übrigens auch bei Booking krass. Booking hat allein im letzten Jahr fast 10%, allein 10% in den letzten 12 Monaten, davor schon mal 4%, also einen ordentlichen Teil der Firma zurückgekauft. Einfach während Corona, als die Aktie günstig war. Oder in dem Nach-Corona-Zeit. Das werden Ihnen Ihre Aktionäre sicherlich danken. Expedia auch 9% der Firma zurückgekauft in letzter Zeit, als günstig war. Das hat jetzt wahrscheinlich nochmal Auftrieb gegeben, dass sie von dem Buyback-Programm da gerade sehr viel Nutzen machen. Dadurch gehört einem pro Aktie quasi mehr vom Gewinn. Und wie gesagt, das Ergebnis ist nur wegen des Sondereffekts so schlecht. Ansonsten hätte man auch über 20% operative Marge. Nicht die besten Expedia-Zahlen. Trotzdem im Vergleich zu Booking und Airbnb tun sie sich jetzt kein Gefallen, würde ich sagen. So, dann gehen wir weiter zum E-Commerce. Könnten Etsy und Shopify zusammen machen. Etsy vielleicht nur ganz kurz. Da wächst das GMS oder GMV um nur 1%. Zwischendurch war es mal sogar geschrumpft. So richtig in Schwung kommt die Firma noch nicht. Die Umsätze wachsen um 7%, weil man die Preise ein bisschen erhöht hat in der Vergangenheit. Aber die Kosten, Cost of Revenue steigen um 8% und die operativen Ausgaben sind leider auch eher über dem Vorjahr. Und so verschlechtert sich. Also pro forma verbessert sich das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr, aber da gab es einen großen, teuren Sondereffekt. Eigentlich wird es nicht wirklich besser. Ich würde vermuten auch, dass die Aktie eher negativ tendiert. Genau, ist so ein bisschen im Stillstand, hat den Tiefpunkt noch nicht 100% gesehen, würde ich sagen. Aber anders sieht es bei Shopify aus. Da scheint man schon eher die Kurve gekriegt zu haben. Shopify, der GMV, das GMV, was über die Plattform läuft von Shopify, ist um 22% gewachsen. Da würde sich jeder E-Commercer, glaube ich, gerade freuen, den Außenumsatz um 22% zu steigern. Die Shopifys Umsätze sind sogar um 25,5% gestiegen, getrieben von sowohl Merchants als auch Subscription Solutions. Subscriptions wächst mit fast 30%, 29,3% und die Merchant Solutions um 24%. Das ist sozusagen das, was am Umsatz hängt. Deswegen ist das auch ein bisschen langsamer, aber ihre Subscription-Umsätze können sie um 29% verbessern nochmal. Das freut natürlich die Investoren. Während die Cost of Revenue langsamer steigen, dadurch verbessert sich die Rohmarge von 48,5% auf jetzt 52,6%, deutlich bessere Rohmarge. Viel gespart. Es gab, wir haben ja letztes Mal in der Sendung, wo ich predikten sollte, gesagt, dass man jetzt die Kosteneinsparmaßnahmen sehen. Shopify hat 20%, Klassiker, 20% der Leute ja gehen lassen. Also ganz erheblich und hat hier tatsächlich auch 22,6% Kostenersparnis gegenüber dem Vorjahr. Also statt 1 Milliarde nur noch 780 Millionen. Das ist ganz ordentlich. Und so ist man das erste Mal seit 2 Jahren wieder deutlich profitabel mit 122 Millionen Überschuss nach GAAP inklusive der Mitarbeiteroption und allem hat man eine operative Marge von plus 7%. Ich glaube deutlich zweistellig, so fast 20% hochgegangen. Ne?
Ja, 5 Tage 26%.
Ja, und also so ein bisschen das Gleiche, was Facebook auch hingelegt hat. Also sie haben den Umsatz, also in dieser schweren Phase des E-Commerce, haben sie bewiesen, dass sie das Wachstum beschleunigen können von 17% auf 22% beim GMV, dass ihre Subscription Solutions auch die, dass sie da über Preiserhöhungen wachsen können und über neue Merchants, stimmt das? Genau, von daher sehr gute Zahlen bei Shopify. Was wollte ich sagen? Der Umsatz ist gestiegen, obwohl man ein Viertel Kosten rausgenommen hat fast. Das zeigt einerseits natürlich, wie Tobi Lüttke ganz richtig gesagt hat, dass sein Fehler war. So viele Leute, also er hat ja 100% der Verantwortung übernommen für das Overhiring. Und besser kann man es eigentlich nicht zeigen, als mit dem, was jetzt passiert, dass man mehr als 20% der Leute gehen lässt und die Firma schneller wächst und nicht langsamer. Das liegt natürlich ein bisschen an der Aufhellung, aber ja, sehr, sehr gute Zahlen von Shopify. Und die Frage ist jetzt, wie schnell kann das wieder wachsen? Also wir sind jetzt beim Umsatzwachstum zurück bei 26%. Was trauen wir E-Commerce noch zu, ist die Frage. Mein Gefühl ist so ein bisschen, dass du die Subscription Solutions natürlich, ohne wenn du jetzt nicht weitere Produkte einführst, ist es schwer, das noch weiter wachsen zu lassen. Also kommen neue E-Commerce-Händler an den Markt noch? Da bin ich mir nicht so sicher. Aber bis jetzt läuft es sehr, sehr gut. Und ich meine, wenn sie weiter mit 24% wachsen, ist das jetzt auch nicht schlecht eigentlich. Und wie gesagt, sie wachsen profitabel, hoch Cash-generativ, operativer Cashflow. Dieses Jahr ist 500 Millionen schon bei Umsätzen von 5 Milliarden, also ungefähr 10%. Sehr gute Zahlen von Shopify. So, dann sind wir bei Eco. Und das sah man ja auch ein bisschen bei PayPal. So, ne? Also das ist ja auch ein bisschen Indikator für E-Commerce, dass sich da auch so ein bisschen erholt. Nur Etsy und Wayfair ist auch rausgekommen. Auch Wayfair spürt es wiederum nicht so. Also ich glaube, wenn man sich die wirklich Großen anschaut, wie die Payment-Anbieter oder Amazon, dann kann man sehr gut sagen, da tut sich was. Und der E-Commerce ist durchs Tal durch, oder das E-Commerce. Aber es gibt dann eben auch Ausnahmen, die es noch nicht so früh oder nicht so gut hinbekommen. Und ich glaube, Möbel ist natürlich ein Segment, was sozusagen einen besonders starken Corona-Kater hat, weil sich da Leute sozusagen in diesem Cocooning Trend, besonders stark mit Sachen eingedeckt haben und der Bedarf, der Demand an Möbeln für lange Zeit gestillt ist, weil es so fast Investitionscharakter hat und man dann einfach nicht jedes Jahr komplett die Zimmer umdekoriert wahrscheinlich. Und deswegen steigt der Umsatz bei Wayfair nur um 4%. Das ist relativ wenig. Vorher war aber deutlich negativ, muss man sagen. Also vor einem Jahr war man bei minus 15% sogar beim Umsatzwachstum. Von daher sind sie wahrscheinlich froh, dass sie wieder im Plus liegen überhaupt. Aber die Kosten versucht man zu senken. Auch hier minus 11% Kosten. Aber das operative Ergebnis bleibt vorerst trotzdem negativ. Minus 150 Millionen bei ungefähr 3 Milliarden Umsatz. Cashflow ist positiv. Also man sieht in den Zahlen so, dass durch die Kosteneinsparung sich der Cashflow schon stark verbessert. Es sind jetzt nur noch die Share-Based Compensation, die das Ergebnis nach unten ziehen. Aber es ist sicherlich eine der schwersten Zeiten überhaupt für Wayfair.
Und auch die Aktie reagiert positiv. Letzten 5 Tage plus 21%.
Naja, sie sind ja von minus 5 auf plus 5% gestiegen, aber insgesamt wachsen sie noch nicht wieder schnell. Aber es ist von man hatte das fast aufgegeben wahrscheinlich, wächst es jetzt immerhin wieder. Und die Gewinne reduzieren sich ja auch, aber es ist jetzt nicht die gleiche Euphorie wie bei Shopify, würde ich sagen. Wir können gucken, was heute das Ergebnis jetzt war. Sie haben Mittwoch reported, glaube ich, ne? Gerade sind sie auch 10% hoch ungefähr. Ja, die Woche war aber insgesamt stark. Ne? Es hat sich viel, viel erholt.
Gibt es einen gewissen Grund, warum die Woche so stark war?
Gute Frage. Ich vermute, dass einerseits die Arbeitslosenzahl und die Konjunktur so ein bisschen ein Grund könnte sein, dass in Anführungsstrichen es läuft so schlecht, dass man glaubt, es kommt keine weitere Zinserhöhung. Man hat den Zinshöhepunkt gesehen. Das wäre eine Begründung. Die Woche davor war extrem schlecht, muss man auch sagen, oder die zwei Wochen davor. Ja, so Etsy, Shopify, Wayfair hatten wir. Dann Palantir, auch relativ gute Ergebnisse. Konnten ihren Umsatz um 17% steigern. Nach zuvor 13%. Also es war, das Q2 war sehr schlecht mit 13%. Davor war man schon mal ungefähr so bei 17%. Jetzt ist man zurück auf 17% Wachstum. Also auf dem Wachstumspfad. Die Rohmarge hat sich verbessert von 77,5 auf 80,7%. Das ist gut. Da hat man gespart. Man hat auch bei den operativen Ausgaben 5% eingespart, sodass sich das Ergebnis von minus 13% auf plus 7% operative Marge verbessert hat. Das ist natürlich gut für Palantir. Also man wächst und auch hier wächst man schneller und hat Kosten gespart. Dadurch verbessert sich das Ergebnis. Palantir war eigentlich schon lange Cashflow positiv, aber das Gap-Ergebnis war wegen der hohen Share-Based Compensation der Mitarbeiter lange Zeit noch negativ. Aber jetzt verbessert sich das, getragen vom Commercial-Geschäft in USA. Also angeblich sagt man, es ist die Nutzung von AI. Man hat jetzt ein neues Go-to-Market. Man schickt den Kunden nicht mehr nur die Engineers hin, um das alles zu implementieren, sondern man macht jetzt so Workshops, um die aufzugleisen, damit die das auch wirklich, also man nimmt die Kunden noch mehr an die Hand und schafft dabei auch, also Nutzung der Produkte noch sagen, weiter zu stärken. Einerseits ist das erfolgreich, also es funktioniert und die Produkte scheinen mehr genutzt zu werden und ich vermute mal, die AI-Produkte werden nutzungsbasiert abgerechnet. Andererseits verstärkt das meiner Meinung nach natürlich auch wieder das Narrativ, dass wir eigentlich ein Accenture mit ein bisschen Technologie haben. Also dass es fast eine Unternehmensberatung ist. Schaust du die Kunden an, ist das eben hauptsächlich keine Technologieunternehmen, sondern die alte Wirtschaft, die zu doof ist, selber Daten zu verarbeiten. So sehr plakativ, sehr stark vereinfacht. Und viele Regierungsorganisationen, Geheimdienste und militärische Dienste, das wissen wir, dass das sozusagen das Kundenprofil ist. Aber ansonsten sehen die Zahlen eigentlich gut aus. Die Aktie hat auch sehr positiv reagiert, zu Recht. Wo man vorsichtig sein sollte, ist, dass man sich mal die Billings und RPOs anschaut, also die Remaining Performance Obligations. Das ist sagen, was sie noch leisten müssen in Zukunft. Und die Billings ist quasi Umsatz, den sie schon verbucht haben. Der ist ja eigentlich ein vorlaufender Indikator, also nicht Umsatz, den sie verbucht haben, sondern Rechnung, die sie geschrieben haben. Und das ist eigentlich ein vorlaufender Indikator für den Umsatz. Einfach gesagt, du kannst keinen Umsatz machen, den du nicht in Rechnung gestellt hast. Und die Rechnungsstellung passiert hier quasi vor der, also sagen wir mal, Palantir schließt einen 20-Millionen-Vertrag mit dem Militär von, keine Ahnung, Bolivien ab. Der läuft über 5 Jahre, das heißt, dass man den Umsatz eben 4 Millionen pro oder 1 Million pro Quartal verbucht. Und dass die Billings wären aber schon ganz am Anfang dann eben vielleicht die 20 oder vielleicht für ein Jahr im Voraus oder das gesamte Projekt im Voraus. Deswegen ist Billings eigentlich, so die Billings, die sich anstauen, ein guter vorlaufender Indikator. Und die Billings sinken, die waren bei 614 Millionen im Q1 und jetzt sind sie noch bei 550. Das spricht nicht dafür, also spricht eher dafür, dass gerade eine Zurückhaltung bei Kunden gibt und dass Palantir eher sozusagen die Billings abarbeitet und dadurch zum Umsatzwachstum kommt, dass sie jetzt wirklich den Umsatz auch, also neue Aufträge reinholen, müsste man jetzt noch beweisen. Da sprechen die Billings erstmal dagegen. Trotzdem sind die Zahlen ja gut angekommen und man muss das einfach nur im Auge behalten. Dann Apple hat ja auch noch am Donnerstag reported. Also ich glaube, die Punchline ist, iPhone besser als erwartet, plus 3% nochmal, obwohl es ja ein schweres Umfeld ist. Also iPhone ist besser angekommen, als man gedacht, 3% mehr iPhone-Absatz als im Vorjahr. Aber die iMac-Linie hat erhebliche Probleme, minus 34% gegenüber dem Vorjahr. Gefühlt dann mit dem M2 sind spätestens alle dann umgeschaltet. Also wer sich zu Corona noch keinen neuen Mac besorgt hat, Hat sich dann mit dem M2 wahrscheinlich einen neuen besorgt. Und man hofft jetzt, dass der M3-Chip, der neue, das nochmal wieder beleben kann. Aber dann Q3 letzten Jahres hatten wir 11,5 Milliarden Umsatz mit Macs. Jetzt sind wir bei 7,6 Milliarden. Also es bricht um 34% der Mac-Umsatz ein im letzten Quartal. Vielleicht haben doch mehr Leute strategized und den M3 vermutet, dass der kommt und deswegen nicht gekauft. Dann hätten sie das schlau gemacht, weil sie ihn jetzt kaufen können. Aber der Mac ist so ein bisschen das Sorgenkind, während iPhone besser läuft als gedacht. Aber Gesamtumsatz, also Produktumsatz sinkt um 5% bei Apple. Serviceumsatz steigt um 16%. Sicherlich auch das Google, der Google Search Revenue nicht ganz unwichtig dabei. Das allein müssten ja 5 Milliarden im Quartal sein, die jetzt auch mit anziehen wieder. Das Gute ist aber, dass die Cost of Revenues, die Herstellungskosten, gesunken sind. Nämlich um 8%, so könnte man die Rohmarge bei rückläufigen Umsätzen erhöhen, von 34,6 und 2% auf 36,6 beim Produkten. Bei Software steigt sie sogar noch stärker durch den Operating Leverage des Services-Geschäfts. Und so hat sich das Ergebnis sogar nochmal ordentlich verbessert, von 24,9 auf 27 Milliarden. Also obwohl Apple weniger verkauft, machen sie mehr Gewinn. Insofern waren die Zahlen nicht so schlecht. Wie gesagt, man könnte bei den Macs darauf hoffen, dass der M3 den Umsatz wieder ankurbelt. iPhone lief besser. Wie hat der Markt die Zahlen gesehen?
Erst negativ, dann leicht. Also jetzt nach 5 Tagen ist es auch plus 3,6%.
Genau. Fortinet können wir mal skippen, waren nicht so gute Zahlen. Also Fortinet ist ein Anbieter für Sicherheit, Kombination aus Hardware und Software. Hat keine guten Zahlen geliefert. Das Inventar staut sich auf, Wachstum ist langsam, Kosten können nicht genug reduziert werden, deswegen jetzt Restrukturierungsmaßnahmen. Hat so ein bisschen CrowdStrike und die Konkurrenz gleich mit runtergezogen im Security-Segment. Ist im Sheet drin, wer da genauer reinschauen will. Coinbase sieht weiter rückläufige Trading-Volumina gegenüber dem Vorjahr. Halbiert nochmal. Also am Höhepunkt waren wir mal bei 550. Was sind das, Milliarden? Ach nee, doch. Ah ja, hatte ich recht. Also sind Milliarden Dollar. Was? Naja, auf jeden Fall hatten wir Ende 2021 auf dem Höhepunkt der Kryptoblase 550 Milliarden Dollar in einem Quartal. Wirklich Wahnsinn. Jetzt sind wir auf 76 runter. Das hat sich einmal gedrittelt und dann nochmal halbiert, wenn man so möchte. Die Take Rate ist weiterhin so hoch wie auch früher. Fast 0,4% nimmt sich Coinbase von den Trades. Transaktionsvolumen, also oder ihr Transaktionsumsatz sinkt nur um 21%. Also obwohl sich das Volumen halbiert hat, macht man immerhin noch fast 300 Millionen Transaktionsumsatz. Hinzu kommen dann so Zinsen, Kryptokram. Das steigt um 60% sogar. Und so macht man insgesamt 8% mehr Umsatz als im Vorjahr. Hat bei den Kosten auch ein bisschen gespart. Und das Ergebnis hat sich verbessert von, also letztes Jahr war es ja noch desaströs, mehr als minus eine halbe Milliarde. Aber jetzt macht man in Anführungsstrichen nur noch 80 Millionen Verlust. Das ist eine operative Marge von nur noch minus 12%. Teilweise hat man ja mehr Verlust als Umsatz gemacht. Jetzt ist man bei minus 12%, das ist ganz gut. Cashflow positiv sogar schon. Operativer Cashflow ist deutlich positiv, eine Milliarde dieses Jahr schon. Also die Konsolidierung funktioniert einigermaßen, würde ich sagen, oder Restrukturierung bei Coinbase. Ich weiß nicht, ob wir die nächste Bubble brauchen, aber sofern es nicht weiter sinkt, das Volumen an Crypto-Trading, ist Coinbase jetzt erstmal wieder auf einem nachhaltigen Pfad, würde ich sagen, wo man Geld verdient, positive Cashflows hat, irgendwann auch nach Gap positiv sein kann und trotzdem gut positioniert ist als einigermaßen regulierter Player im Krypto-Ökosystem. Ja, in einer guten Position ist, sollte doch nochmal eine Rally kommen.
Sieht year-to-date als Aktie ganz gut aus mit 156%, 157%.
Ja, hat sich gut erholt. Das ist, ja, ich nenne es ja mal so ein Krypto-Hedge, ne? Also wenn es läuft, dann ist es statistisch so, dass Coinbase eher besser läuft als der Bitcoin-Kurs. Wenn es schlecht läuft, dann stürzt es aber auch krasser ab durch den operativen Leverage, der nach oben und unten funktioniert natürlich.
Ja, Bitcoin ist in der Zeit fast 110% nach oben gegangen.
Genau, aber siehst du, Coinbase läuft ein bisschen besser. So, als letztes noch Cloudflare, ein CDN-Betreiber. Also Cloudflare sorgt dafür, einerseits, dass Webseiten sicher bleiben vor DDoS-Attacken, andererseits, dass ihr eure Videos, Texte, Bilder, alles nicht sozusagen, dass eure Netflix-Videos nicht von der Westküste abgerufen werden, sondern von einem gecachten Zwischenserver, der irgendwo in eurer näheren Umgebung steht. Das ist einfach gesagt, was Cloudflare macht, oder wir machen noch viel, viel mehr. Die haben ihren Umsatz um 32% nochmal gesteigert. Das ist schneller als im Vorquartal, da waren es nämlich nur 31,5. Also Trendumkehr wäre ein bisschen früh, aber wie gesagt, ein klein bisschen schneller als im Vorquartal, nachdem man ja sagen immer rückläufige Wachstumsraten hatte. Die Rohmarge hat sich nochmal verbessert um einen ganzen Prozentpunkt auf 76,7. Das ist auch gut. Die operativen Ausgaben sind langsamer gestiegen als der Umsatz. Und so verbessert sich die Marge von minus 18 auf minus 12%. Also auch das geht in die richtige Richtung. Operativer Cashflow hier auch schon deutlich positiv. Also das ist auch hier nur die Share-Based Compensation der Mitarbeiter, die das Ergebnis pro forma noch in rote Zahlen zieht. Ansonsten ist Cloudflare seit eigentlich 3 Jahren schon Cashflow positiv. Eine Trendumkehr sieht man auch bei der Revenue Expansion, DBNER, das ist die Kennzahl, die angibt, wie viel mehr Kunden jedes Jahr ausgeben mit Cloudflare, die Kunden, die noch da sind. Die ging ja von 127 am Höhepunkt auf 115 runter, ist das erste Mal jetzt wieder auf 116 gestiegen, also 115, was immer noch ein ganz okayer Wert ist, scheint jetzt der, also und natürlich die Story dahinter ist, alle Leute haben versucht jetzt in der Cloud und über in allen operativen Ausgaben und Cost of Revenues Geld zu sparen. Und da hat eventuell auch Cloudflare ab und an drunter gelitten. Und jetzt ist es aber so, dass man wieder eine kleine Beschleunigung im Wachstum hat. Die Neukundenanzahl ist auch das erste Mal, Vorquartale waren 6.000, jetzt sind es 8.000 auf einmal. Also man gewinnt deutlich mehr Neukunden und die DBNEA steigt. Wenn sich das jetzt weiter so manifestiert, dann könnte das wirklich die nächste Wachstumsphase einläuten. Theoretisch. Magic Number verhält sich wieder deutlich auf. Rule of 40 ist wieder bei 82, extrem gut. Mitarbeiter heiern sie jetzt eher moderat, nur 10% mehr als im Vorjahr. Der Rohertrag pro Mitarbeiter ist innerhalb von einem Jahr von 200, das ist pro Quartal oder, nee, pro Jahr, von 240.000 auf 290.000 gestiegen. Also die Effizienzmaßnahmen greifen auch hier, auch wenn sie sehr moderat sind. Ich glaube, die haben nicht wirklich Leute gefeuert, sondern nur langsam geheiert, wenn ich es richtig sehe. Von daher gute Zahlen, aber, und dann habe ich gestern dann die erste Reaktion sagen nach Schluss des Marktes gesehen und sozusagen after the bell war das dann über Nacht bis zu 9% im Minus, die Aktien. Dann die Erklärung ist dann war natürlich, dass der Ausblick nicht so gut war, wie man sich gewünscht hätte. Also auch wieder schlechte Guidance, schlechter Ausblick oder vorsichtige Guidance. Das war aber gemessen an den Zahlen, glaube ich, ein bisschen überzogen. Und ich glaube, es ist inzwischen sogar wieder ins Plus gedreht von minus 9%. Ich hatte es ein bisschen gewundert. Jetzt ist, wie gesagt, mit dem Markt wieder hochgegangen. Ich glaube, es war ein bisschen eine Überreaktion. Vielleicht hat man zu vorsichtig geguidet, weil eigentlich vom Trend her sehen die Zahlen ja alle gut aus. Kann natürlich immer ein Strohfeuer sein, dass es nur ein Quartal ist, was deutlich besser lief. Aber prinzipiell zeigt es meist in die richtige Richtung. Und selbst wenn man jetzt noch nicht wieder sozusagen eine Beschleunigungswachstums hat, sieht man ja trotzdem, dass die Firma früher oder später auch nach Gap positiv sein wird. Und einiges Cloudflare dafür bekannt, dass sie ihre Zahlen übertreffen und auch vielleicht zu vorsichtig guiden. Wie gesagt, ich halte die Aktie, bleibt da auch drin, bin total zufrieden mit den Zahlen, also eher positiv überrascht. Und inwiefern die Guidance dann hält, muss man schauen. Ich glaube, das war's an Earnings.
Ja, vielen Dank für die ganzen Earnings. Und ich halte fest, wenn Matthew Prince, der CEO von Cloudflare, gegen einen Konkurrenten sich positioniert, dann werden die Earnings eher besser sein.
Ja, das war ja schon im Q4 eigentlich. Das war ja schon im Oktober. Da war das schon abgeschlossen. Vielleicht ist es wirklich, man weiß es nicht. Und Cloudflare hat jetzt auch selber Probleme gehabt zuletzt mit der Verfügbarkeit. Also sie wurden, glaube ich, nicht penetriert, aber die hatten so ein bisschen Downtime zwischendurch mal.
Zum Schluss haben wir noch ein bisschen kurze News über die deutsche Startup-Welt. Tonys?
Ja, vielleicht nur das Relevanteste. Tonys ist doch kein Startup mehr.
Ja, mit Startup über SPAC an die Börse kann man schon noch. Es war mal ein Startup. Ja, auf jeden Fall, die bekommen einen neuen CEO. Die beiden Gründer und Co-CEOs treten zurück und Tobias Wann sieht nach einem experienced CEO aus. Wird CEO ab 1.1. Da können wir einfach den LinkedIn-Post von einem der Mitgründer nochmal in die Shownotes nehmen. Schön erklärt über die Reise der letzten Jahre. Und wie sie ja Tonys zu der Firma aufgebaut haben, die sie aufgebaut haben. Und dann hätte ich noch eine Frage zu WeFox. Das verstehe ich mittlerweile überhaupt nicht mehr. Also da kam jetzt die News, Deutsche Bank und Unit Credit unterstützen das 4,5 Milliarden Dollar Versicherungsstartup WeFox mit 55 Millionen Dollar frisches Kapital. Das liest sich wie eine Finanzierungsrunde, aber am Ende haben die doch jetzt einfach eine Kreditlinie bekommen. Oder verstehe ich das falsch?
Wenn ich das richtig verstehe, ist das so, ja. Kann man sich natürlich fragen, warum man überhaupt eine Kreditlinie ankündigt. Vielleicht um zu beweisen, dass man noch fundingfähig ist, prinzipiell. Also es ist, ich glaube, CNBC, da habe ich es zuerst gelesen, die das berichten, dass WeFox, die 4,5 Milliarden Firma, da würde ich ein Fragezeichen hintermachen, weil ich glaube, es ist weniger als eine Milliarde wert. Also kein Unicorn mehr. Und zwar haben das zwei anonyme Quellen, die familiar with the deal sind, gesagt. Jetzt frage ich mich, ob die Kreditabteilung bei Deutsche Bank und UniCredit so indiskret sind, dass die sowas durchstechen, oder ob das nicht vielleicht sogar aus Unternehmenskreisen kommt. Das wird man nicht erfahren, aber es ist ein bisschen komisch. Also es wurde von dem Gründer dann ja später auch geteilt auf Link. Weiß nicht. Also entweder würdest du es ja selber ankündigen und wenn jemand anderes es, ohne dass du es ankündigt hast, verbreitet, dann würdest du es ja vielleicht nicht selber auf LinkedIn verbreiten, oder? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es von ihnen selber durchgestochen wurde, aus welchem Grund auch immer. Ja, wahrscheinlich wollte man im derzeitigen Umfeld, entweder wollte man nicht oder konnte nicht, also zu irgendwelchen Konditionen kann man das wahrscheinlich immer machen, aber wenn man auf dieser 4,5 Milliarden Bewertung sitzen bleiben will und sich nicht eine 3- oder 4-fache Liquidation Preference reindrücken lassen möchte, dann bleibt wahrscheinlich nur Debt Financing. Mein Gefühl, ja, 55 Millionen neues Geld, angeblich für Expansion und M&A. Vielleicht will man weiter noch ein paar profitable Portfolios hinzu kaufen, um damit die Gesamtgruppe auch hochzuziehen. Man kann sich natürlich fragen, warum würde jemand jetzt 55 Millionen den borgen? Aber das Gute an dem Modell ist ja, mein Gefühl ist ja, dass man einfach quasi, oder nicht einfach, aber auch viele Bestandportfolios an Versicherungspolicen quasi aufkauft. Und da man dafür Geld bezahlt hat, kann man natürlich davon ausgehen, dass andere Leute auch Geld dafür bezahlen würden, die, als sollte es, was WeFox natürlich nicht zu wünschen ist, irgendwann zu einer Liquidation der Firma kommen oder Liquidierung, dann wäre das vielleicht ein Asset, ne, dass irgendein anderer Versicherer diese Kunden gern wieder zurücknimmt in sein Portfolio oder ein Makler, ein großer Makler. Wenn du jetzt quasi die seniorsten Schulden hast, also einen Vorrang hast vor anderen Schulden, dann kannst du wahrscheinlich 50 Millionen da reingeben, weil im Zweifel ist das ja ein werthaltiger Teil der Firma. Wie werthaltig der Rest ist, kann ich nicht einschätzen. So, das müssen andere Leute ausmachen, aber insofern macht es vielleicht Sinn, warum die Deutsche Bank und UniCredit da Geld reingegeben haben. Warum das jetzt eine CNBC-News wert ist, weiß ich nicht. In der Vergangenheit habe ich WeFox ja oft für die Pressearbeit gelobt. Da das ja aber hier von Sources Familiar with the Deal kommt und nicht von WeFox Pressearbeit, weiß ich nicht, wie das diesmal zu CNBC bekommt. Ansonsten finde ich aber, dass sie sehr gute Pressearbeit machen.
In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder Mittwoch. Bis dann. Peace.
Ciao, ciao.
Der Doppelgänger Tech Talk Podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Blöckler, recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Off. Weiter diskutieren kannst du in unserer Doppelgänger Discord Community. Fragen und Anfragen kannst du uns gerne per Mail an podcast@doppelgänger.io schicken. Unsere aktuellen Werbepartner findest du in unseren Shownotes. Vielen Dank, schönes Wochenende und bis Mittwoch.